Sportfest, fliegende Käsescheibe und neue freiwillige Helfer. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission. Hier sind wieder Lena und Benjamin aus Peru, aus Cotavasi. Strahlender Sonnenschein, obwohl wir Winter haben. Na, nichts Ungewöhnliches, aber alles braun. Braun, verbrannt,
ja.
Trockenzeit. Lena, diese Woche hat es ausnahmsweise mal eine Nacht geregnet.
Ja, und es ist unglaublich, weil alle sind glücklich darüber. Es hat tatsächlich ein paar Tage vorher mal ganz, ganz kurz geregnet gehabt. Da war ich gerade in der Schule. Also es hat sich schon so angedeutet, weil es mehrere Tage hintereinander sehr bewölkt war, was untypisch ist. Und dann standen wir eben, waren wir gerade in der Schule und es hat so richtig Dusch dazu gezogen am Vormittag und plötzlich sind so ein paar Regentropfen gefallen. Also wirklich, das hat nicht mal gereicht, dass der Boden komplett nass wurde, ja. Man hat überall noch die Punkte gesehen, die nassen. Und trotzdem sind von allen Seiten die Kinder an die Klassenzimmertüren und Fenster gestürmt und du hast von allen Ecken gehört, es regnet, guck mal, Regen, Regen. Und ich musste schmunzeln. Wir hatten zu dem Zeitpunkt eine neue Lernhelferin, die war gerade ein oder zwei Tage da. Die ist jetzt schon eine gute Woche da. Die meinte, da habe ich auch gesagt, gell, das ist schon lustig, ne, dass die sich hier so freuen über Regen. In Deutschland gibt es das ja nicht. In Deutschland gibt es Regen. Hier, es war wirklich ein Aufruhr in der ganzen Schule, weil alle sich gefreut haben und an den Scheiben geklebt sind und die Fenster aufgerissen haben. Und ach, riech mal, wie es riecht und so. Voll die, ja, gut, Riesenfreude über
halt
Regen.
Auch, es ist halt auch, es ist, ja.
Ja.
Es ist staubtrocken, es ist verbrannt, schlechte Luft.
Ja, wenn du spazieren gehst oder halt laufen gehst ein Stück und du kommst wieder heim, du hast eine Staubschicht im Gesicht.
Ja, ja, also wenn du einmal übers Gesicht fährst.
Ja, knirscht's.
Ja, du musst wirklich einmal mit einem Waschlappen dein Gesicht abwaschen, weil so viel Dreck da ist.
Ja, ja.
Ja, ja, zum Thema Staub. Noch was anderes, was hier total nervt in der Trockenzeit, sind die Mucken.
Oh ja.
Oh Mann.
Die nerven aber das ganze Jahr, oder?
Nicht nur in der Trockenzeit. Ja, aber es gibt so Zeiten, wo die ganz besonders nerven, oder?
Ja, das stimmt.
Wo sie irgendwie vermehrt existieren und jetzt ist irgendwie gerade wieder so eine Zeit, wo sie geschlüpft sind oder was weiß ich. Naja,
ja, also
auf jeden
keine Mücken, wie wir es in Deutschland kennen, oder Mucken, was man im Schwäbischen, eine Mucke, ist ja so eine schwarze Schmeißfliege irgendwie. Das ist es nicht. Es sind so kleine, da haben wir ab und zu haben wir schon mal,
ja,
drüber
schon
gesprochen.
Öfters. Ich glaube, man kann es am ehesten mit einem Floh vergleichen, oder?
Nee, eher wie eine Fruchtfliege, die beißt.
Oder so, ja.
Also von der Größe wie eine Fruchtfliege,
ja.
Machen ganz, ganz, ganz gemeine juckende Stiche. Und zwar in rauen Mengen. Also wir kommen nachher noch zum Sportfest. Die Kyla wurde komplett einmal um ihre Knöchel ringsherum verstochen, weil sie so eine Hose anhatte, wo halt ein Stück vom Knöchel frei war und die ist Socken, so kurze Socken. Und die hat wirklich so ein Band einfach einmal rundherum Stiche gehabt. Das war auch komplett angeschwollen. Die ist, ja, schier hops gegangen. Also die ist wirklich irre geworden, weil es so juckt. Und dann halt vor allem nachts. Und manchmal hört es dann wieder auf für ein paar Tage zu jucken. Und dann fängt es wieder an. Und du wirst verrückt.
Ja, ja. Also das ist so saisonal. Manchmal ist das, sind die da, manchmal sind die netter.
Ja.
Und gerade in Lukmus, das ist ja so ein Ortsteil von Cotavasi, wo so ein Fluss durchgeht, da ist es brutal.
Im Prinzip,
also
überall da, wo Wasser,
genau,
ist. Im
da,
Dschungel
Wasser
ist auch,
ja,
übel.
Ja. Naja.
Am Fluss unten ist es übel.
Wie ich darauf komme ist, wie du schon gesagt hast, letztes Wochenende, Samstag, hatten wir Sportfest. Nun, wer mich kennt, ich mache regelmäßig Sport, also Freeletics, ich gehe laufen, ich mache hier Liegestützen und Zeug und ach, alles Mögliche halt, so was man halt so macht, um fit zu bleiben. Aber was ich schon immer nicht gemocht habe und was ich schon immer nicht gemacht habe, sind irgendwelche Mannschaftssportarten. Das hat mich irgendwie noch nie gecatcht. Ich war, glaube ich, in der Grundschule auch immer der als Letzter gewählt wurde. Wahrscheinlich ist das so ein ganz tiefes Trauma, dass ich sage, wenn ich Sport mache, muss ich es alleine machen, sonst naja, gut, es war jetzt auch wieder so. Volleyball- und Fußballturnier vom Krankenhaus. Anlass, 16. Geburtstag von unserem Hospital, Betriebsausflug. Und wir haben ja inzwischen so zwei größere Grundstücke von Diospis Juliana zum Campen für das Jugendfestival. Und auf diesen Plätzen bietet sich es halt eben auch an, Fußball zu spielen oder eben Volleyball. Und ja, so wurde also ein Team formiert der Ärzte.
Unter anderem.
Unter anderem. Und jede Abteilung eben, die hat dann da antreten können. Also das Labor und die Systemas, also die die ganze Sicherheit und Computerzeugs machen, Verwaltung, Küche, Schule, Medienzentrum, was weiß ich. Also alle konnten da so Teams organisieren und das nehmen die Peruaner ja richtig, richtig ernst. Also da werden dann T-Shirts entworfen, Mannschafts-T-Shirts, die werden dann bedruckt mit Namen,
da wird Trikots, trainiert, dann richtig wird
trainiert vorher, ja. Und so weiter, ja. Das hat mich halt alles gar nicht gejuckt und es kam halt, wie es kommen musste. Ich musste mich halt irgendwie auch noch rausreden und sagte, ich werde mich ums Essen mitkümmern. Habe ich auch gemacht. Mhm. Dazu kommen wir später. Nichtsdestotrotz ruft also dann am Samstagmorgen so um 8:30 mein Freund, der Lukas, an und sagt, hör mal, uns fehlt ein Mann. Mhm. Fußball. In 20 Minuten ist das nächste Spiel. Komm doch dazu, hör doch jetzt auf da, was solltest du mit dem Essen, das kannst du ja immer noch machen, aber jetzt komm doch zum Spielen. Und
da ich auch einmal in meinem Leben Spielerfrau sein wollte, habe ich natürlich gleich gesagt, ja Benni, da musst du jetzt hin, so. Dein Team braucht dich.
Alle
Mann ins Auto.
Die mir zuhören, hier Podcast, ihr seid auch meine Zeugen, ich habe es meiner Frau gesagt, ich habe es dem Lukas gesagt und ich sage es euch jetzt auch allen wieder, das nächste Mal lasse ich mich nicht mehr überreden, ich spiele nicht mehr. Mit. Fertig. Einfach fertig. So. Das habe ich jetzt ein paar Mal wiederholt. Ich habe Zeugen dazu. Und ihr seid jetzt auch meine Zeugen. Ich mache da nicht mehr mit. Punkt. Über die Gründe können wir auch noch irgendwann sprechen. Aber es gibt triftige Gründe. Und ich bin halt, ich bin das nächste Mal nicht mehr dabei. Ich mache das Essen. Es war halt Fußball. Und ich meine ehrlich, natürlich, man engagiert sich dann so für seine Mannschaft und ich spiele eigentlich typischerweise, wenn ich mal Fußball spiele, in der Abwehr, kommen auch weniger an mir vorbei. Bin da manchmal auch ein bisschen brachialer, treffe meistens auch den Ball. Aber es war halt, es ist halt so, wie es ist. Wenn Entscheidungen getroffen werden, mit denen ich nicht übereinstimme, die auch unfair sind, dann nervt
da
mich das.
Da regt sich da was.
Dann nervt mich das und das möchte ich einfach nicht. Und nicht für so einen Scheiß, also einfach nein, ganz einfach nein. Es war so eine Szene beispielsweise, die muss ich jetzt mal exemplarisch rausnehmen. Mhm. Also ich habe vor meinem Brustkorb angelegt, meine Hände, um meinen Brustkorb zu schützen, weil einer volle Kanne, also weil ein anderer Spieler, ein Gegner abschießt. So, und er schießt halt genau auf meinen Brustkorb und trifft dabei meine Hände. Was also weder beabsichtigt war, noch aus meiner Sicht irgendeinen Grund gibt, dass man das pfeift und zwar daraus auch noch einen Elfmeter für die Gegner pfeift. Das ist einfach unfair, sowas. Und das ist eine völlige Fehlentscheidung, die ein Spiel komplett dreht und das
geht gar nicht.
Nein, das nervt mich dann. Ja? Das, ich habe noch nicht einmal irgendwie die Hand raus, sondern der hat mich einfach angeschossen und ich konnte auch gar nichts anderes machen. Der hat einfach auf meine Hände geschossen. Also nicht auf meine Hand, sondern auf meinen Handrücken, der vor meinem Brustkorb zum Schutz war. Aber jetzt, ich meine, Leute, was soll man denn da machen?
Da hätte man jetzt einen Videobeweis gebraucht.
Ja, ja.
Haben wir nicht. Aber ihr seht, es ist jetzt eine Woche her.
So. Das nervt immer noch.
Das nervt immer noch.
Also, solche Sachen halt, ja.
Ja.
Genau. Und dann, und es ist ja auch so, dieser Schiedsrichter, ich möchte ihn ja jetzt gar nicht angreifen, aber wenn halt eine ganze Fankurve schreit, Handspiel, ja, ja, was willst du denn dann da machen?
Die
wenn du keine
Fankurve.
Eier in der Hose hast, wenn du keine Eier als Jury in der Hose hast, dann wirst du dich immer dem Diktat der Fankurve unterstellen.
Wir haben alle geschrieben, es ist ungerecht, Fehlentscheidung, weil wir waren leiser. Und es war direkt vor uns. Wenn es einer gesehen hat, dann wir.
Ja, aber hast du gesehen, es war einfach.
Die Spielerfrauen der Ärzte waren
klar
auf deiner Seite.
Ja. Naja, ihr seht schon, das ist alles, es wird immer dann heißer gekocht als gegessen.
Uns hat ja auch im Prinzip,
naja,
wenn ich dich zitieren darf, der Benjamin hat da so eine schöne Regel, wie viel macht es aus, wie ist es, in 10 Tagen, in 10 Wochen oder in 10 Jahren oder wie?
Ja, also es ist eine Belanglosigkeit. Aber was ich mal sagen will, man muss immer von der anderen Seite sehen. Ja? Also im Prinzip haben wir 4-1 verloren, dieses Spiel, ja. Das Spiel ist gekippt bei diesem Elfmeter.
Ja. Bis dahin haben wir... Dann war die Moral der Truppe war hin.
Wir haben also die erste Halbzeit, haben wir voll dagegen gehalten, unter anderem auch mein voller Einsatz. Ich habe auch den einen der Ärzte, der Lehrer... Ja,
Pädagogen.
Wir haben ja gegen die Lehrer gespielt, die Ärzte gegen so die Lehrer. Den auch gut neutralisiert, das sagen wir so.
Was auch nicht gepfiffen wurde, gell?
Nein, war ja auch kein...
War ja noch im legalen Rahmen.
Das war alles im legalen Rahmen. Also Körper einzusetzen, um Spieler und Bälle aufzuhalten, zum Tor zu kommen, ist legal. So, in so einem Spiel halt. Und auf jeden Fall, sag mal, 4-1. Jetzt müssen wir einfach nur mal, machen wir einfach nur mal Rechnung, ja? Also würde man sagen, der ungerechte Elfmeter wäre nicht, ja? Dann hätte man 3-1 verloren. 3-1, ja?
Hätte trotzdem gut verloren.
Gut, ich sage jetzt mal 3-1. Das sind auch nur noch zwei Bälle bis zum Redet Ausgleich. Ruhig schön.
So, nein, hört zu jetzt. Wir müssen jetzt mal über was anderes reden.
Nein, ich bin noch nicht fertig. Das ist ja, also da hätte man jetzt zwei Bälle und dann hätte man auch noch einen Ausgleich geschafft. Dafür, dass die Lehrer jede Woche trainieren und wir Ärzte, also ein Chaotenteam, das ja einmal zusammen gespielt hat.
Ja.
Also da denke ich, also knapp vor unentschieden haben wir doch ganz gut gehalten.
Naja, es ist halt auch so, ihr hattet so viele Chancen und euer Residente, der Kollege, der hat ständig die voll guten Vorlagen.
Nein,
einfach
das kann man dem jetzt nicht in die Schuhe schieben. Das,
kann man schon so ein bisschen.
Also das war alles in allem ganz unterschiedliche Herangehensweise. Die Lehrer wollten gewinnen.
Ja,
wir wollten Spaß haben.
Ja.
Nur was mir keinen Spaß macht, ist, wenn ich ungerecht behandelt werde. So. Gut, damit ist das Thema erledigt. Es war ein super Sportfest. Alle haben sich gefreut. Es ging den ganzen Tag. Ich habe meinen Sonnenbrand geholt.
Ja, nicht nur du, es kamen alle auch. Es war ja auch so, durch das, dass dieser Anruf so spontan kam, ich hatte eigentlich gedacht, ich gehe gegen später mit den Kindern halt mal runter. Wir laufen da mal drüber, kaufen uns ein bisschen was zum Essen oder keine Ahnung, gucken halt mal zu. Ja, und dann hieß plötzlich, Kinder, alle mal ins Auto, wir müssen den Papa anfeuern. So, wir hatten weder was Gescheites zu trinken dabei, noch irgendwie eine Cabbie. Doch, Cabbies haben wir da mitgenommen schnell, weil es war klar, es wird in der Sonne sein. Wir hatten auch noch Repellente, also Insektenschutzmittel und Sonnencreme reingeschmissen in die Tasche. Und dann ging es auch schon los. Wir hatten alle, die Kinder haben ein bisschen was gefrühstückt. Der Große hatte nichts gefrühstückt.
Ja, ich habe das, also meine Spiele da, die ersten Spiele nüchtern gemacht.
Ja. Sogar ohne Kaffee. Und dann sind wir mal zwischendrin los, haben wir den Kindern wenigstens was zu essen geholt.
Ja.
Und das ist ja hier das Tolle, ne? So ein paar Banane kriegst du ja an jeder Ecke. Mandarine haben wir noch geholt.
Also
gell?
Alles in allem war es ein gelungenes.
Das war lustig.
Es gab nur zwei Brüche. Einer hat sich der große Zeh gebrochen,
ja,
beim Fußballspielen. Der andere hat sich der kleine Finger gebrochen beim Spielen. Also, aber sonst dafür, dass jetzt da über 200 Leute zusammen Fußball gespielt haben und die Peruaner sind ja dann auch wirklich, wirklich bedacht darauf.
Zu gewinnen
und vollen Einsatz zu bringen. Also so viel Engagement kriege ich da nicht auf den Platz. Also mein Unterschenkel zu ruinieren, nur um jetzt da einen Ball reinzukloppen, das ist dann auch nicht so, ja, das lohnt sich da nicht. Aber die sind da wirklich so richtig engagiert und ja,
haben auch wirklich sich dann in ihren Equipos schon, also in ihren Teams früher schon getroffen im Vorfeld und haben dann regelmäßig trainiert und so. Und das war schon auch cool zu sehen, weil, wie der Benni schon gesagt hat, es haben ja die verschiedenen Areas vom Krankenhaus und auch von der Schule zusammen oft ein Team gebildet. Und es gab auch ein paar Gemische, dass aus verschiedenen Bereichen Menschen zusammen waren. Aber das stärkt halt einfach auch den Teamgeist, ne? Also wenn du merkst, die von Systemas, also die ganzen Computersachen machen, die sind ein Team und die Vigilante sind ein Team und sowas. Und die haben ja dann auch richtig Bock als Team, es den anderen Teams sozusagen zu zeigen. Das ist ja eine lustige Dynamik auch gewesen. Ja, und jeder hatte dann auch so sein Supportgruppe dabei, ja, seine Fans mit Plakate und dann wurde angefeuert und das war schon lustig. Wobei ich sagen muss, nach wie vor die beste Stimmung war eigentlich bei euch gegen die Ärzte das Spiel und das andere. Also wir haben uns nicht lumpen lassen, die Kinder und die Frauen der Ärzte haben wirklich versucht,
ja, die
lautstark
Stimmung war schon
da
gut.
Stimmung zu machen. Ja.
Die Stimmung war gut. Also man wird halt älter. Ich war dann am Sonntag im Bett gelegen erst einmal, mich ein bisschen ausgeruht.
Seine Wunden geleckt.
Ja, nicht so wirklich, aber halt so ein bisschen langsamer gemacht und dann ging es auch schon wieder. So, aber eigentlich habe ich ja gesagt, ich kam, um beim Essen verteilen zu helfen. Und da
ursprünglich, ja.
war ich letzte Woche in Cusco und habe spontan mir einen Wunsch, einen Traum erfüllt, muss man sagen, den ich ja schon sehr lange hege. Ich glaube, ich habe da noch nie drüber
geredet. Nein, da hattest du auch mit mir noch nie drüber geredet, sodass ich dann
manche Sachen muss man auch für sich selber
erstaunt entscheiden. War, als ich das Auto geöffnet habe, an dem Abend, als der Benni wieder zurückkam also aus ich Cusco.
Letzte Woche in Cusco an einer Straßenecke eine Frau mal gefragt, wo sie diesen Popcornwagen her hat. Hier in Peru, das ist ganz klassisch, also überall in den Straßenecken, überall, aber an vielen Straßenecken verkaufen sie Popcorn und irgendwo müssen sie ja auch machen. Und viele von denen haben so einen Popcornwagen so selber zusammengeschustert, da ist so ein Kochtopf drin, wo man Popcorn mitmachen kann, auf einer Gasflamme. Und genau so einen wollte ich schon eine ganze Weile. Nun, tatsächlich, ich habe eine Frau gefunden, die mir dann gesagt hat, wo man den kaufen kann. Und auf dem Heimweg bin ich dann an dieser Kreuzung da vorbeigefahren. Siehe da, es gab tatsächlich einen Wagen und auch noch diesen Topf dazu, sodass ich den also eingepackt habe und dann den Freitag damit zugebracht habe, den zu gestalten mit meinen Kindern. Ich habe also hier im Ort gibt es solche Drucker, wo man so Banner und Plakate und so große Klebeflächen, Kleber drucken lassen kann. Und da habe ich also hier auf meinem Laptop dann so ein Schild designt und habe so Streifen rot-weiß. Ihr kennt das ja, Popcornwagen, die sind ja oft so gestreift. Und dann habe ich das Dach beklebt und solche, wie nennt man das denn, diese Bögen dann ausgeschnitten.
Ja, wie so
eine Markise
von einem Obstladen, ja, oder genau, sowas, so, wie man das so kennt halt aus Deutschland, so gestreift. Rot-weiß
und unten den Wagen, der eigentlich blau war, den haben wir dann beklebt, rot-weiß. Naja, halt so, ein Schild noch, Explosion de Sabor, also oben ein Schild drauf.
Geschmacksexplosion, ja.
Geschmacksexplosion, denn unser Popcorn, das ist das einzige in Kurawasi, das süß ist. Sonst gibt es hier nur salziges Popcorn und wir haben süßes Popcorn, also karamellisiert mit weißem Zucker. Und also es war ein Genuss, man kann es nicht anders sagen.
Und natürlich, ich meine, die Kinder sind halt schwer begeistert, ja. Also die Mutter hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen.
Die Kinder waren Moment, Feuer
die
und
Kinder,
Flamme.
Papa, du bist der tollste Papa.
Es ist doch nicht zu glauben. Der Papa hat einen Popcornwagen gekauft.
Ja, auch völlig aus dem Häuschen.
So, und dann bin ich mit diesem Ding dann da unten aufgekreuzt. Und dann wollten die Mitarbeiter natürlich genauso gestaunt, dass der Arzt dann da mit seinem Popcornwägelchen da über den Rasen fährt, das kriegen die ja als auch im Kopf nicht zusammen. Warum macht ein Arzt sowas, ja? Also Popcorn zu verkaufen ist ja so die Form, wenn man wirklich gar kein Einkommen irgendwie sonst noch generieren kann.
Ja, dann stellt man sich abends irgendwann die Straße und verkauft
arbeitslos
halt
und gar nicht, dann verkaufst du halt Popcorn. Und jetzt kommt der Arzt mit dem Popcornwagen und naja, wir haben es natürlich verschenkt. Wir haben das über 300 Portionen Popcorn gemacht an dem Tag und haben die dann an unsere Mitarbeiter verschenkt. Aber du, ich hätte die auch genauso verkaufen können. Also ja, die hätten die auch alle gekauft, ja.
Ja. Das ist halt hier so ein klassisches, normal eine Portion Popcorn, ein Sol. Ja. Und ein Sol hat meistens irgendwie jeder in der Tasche. Das ist schon eine gute Tüte voll. Ja. Das geht auch ich verkaufe immer wieder im Kiosk in der Schule. Canchita, also heißt es hier, oder Palomitas, sagen sie auch als. Das geht wie warme Semmeln. Also die Mama, die mit mir verkauft, die macht das immer. Also die verkauft auch pro Vormittag 40, 50 Portionen locker.
Ja.
Popcorn. Ich glaube eher mehr. Die muss jedes Mal nochmal heimgehen in der Pause.
Nochmal Popcorn machen. Weil die das ist so simpel, ja. Ich meine, ich habe da jetzt für 28 Euro habe ich Zutaten gekauft und das hat für, wie gesagt, 300 Portionen gereicht. In kleinen Papierbecherchen, damit wir es auch recyceln können. Ich mag das nicht immer in diesen Plastiktüten, das widerstrebt mir. Auf jeden Fall ein Riesenfest, Popcorn dazu und am Abend gab es dann die Sieger, die letzte Mannschaft, die musste dann noch auswandern, die mussten dann da beim Friedhof in so einen Sportplatz in Überdachten, weil da Flutlicht ist, weil es schon dunkel war, genau. Mhm. Also die Spiele gingen so lang, dass es am Ende dann nicht ausgereicht hat, unten bei uns auf dem Campingplatz, weil es war einfach zu dunkel. Gestern war also die Prämierung dann im Krankenhaus, die Mannschaften, die werden ja dann vor den Patienten an dem darauffolgenden Freitag da prämiert. Wir machen ja diese Spiele hier einmal im Jahr und das ist natürlich immer ein Riesenfest. Ja, Lena, außer anfeuern, hast du ja diese Woche auch noch ein bisschen was gearbeitet.
Oh ja.
Du hast neue Leute begrüßt. Erzähl mal.
Ja. Ja, also liegen ein paar sehr arbeitsreiche Wochen eigentlich hinter uns oder hinter mir. Wir haben ja vor ein paar Wochen die alten Freiwilligen verabschiedet, die ein Jahr hier waren. Und kaum dreht man sich zweimal um, sind die nächsten schon wieder da. Und so war es dann am Montag soweit, dass die wieder fünf Freiwillige aus Deutschland hier angekommen sind, die ein Jahr hier oder ein knappes Jahr bis August nächsten Jahres hier mithelfen werden als im sogenannten IJFD, das ist so eine Art Bundesjugendfreiwilligendienst, aber international. Genau, da haben wir drei, die an der Schule helfen werden, zwei, die im Krankenhaus helfen werden. Und das ist immer echt eine coole Sache, die zu begrüßen, neu kennenzulernen, auch zu sehen, welcher Mensch da ankommt und dann ein Jahr später auch zu sehen, welcher Mensch da geht, wie viel Entwicklung dann doch auch passiert in so einem Jahr, in so einem Auslandsjahr, wie sie reifen, wie sie erwachsen werden, wie sie Grenzen überwinden oder Ängste überwinden auch. Ja, und es war wirklich, ist natürlich auch noch immer sehr aufregend für alle Beteiligten, aber wir sind sehr dankbar, es ist echt eine tolle Truppe, die da angekommen ist. Wirklich alles ganz, ganz, ganz tolle junge Frauen, die Lust haben auch, die Laune haben, die offen sind. Und ja, dann war halt die Woche wirklich viel einfach, klar, Wohnung beziehen, dann waren sie gleich am ersten Tag zum Mittagessen alle bei uns, gab es schon die ersten Gespräche, dann war das ganze Mittwochvormittag war voll mit Führung im Krankenhaus und alles Mögliche. Jetzt Donnerstag und Montag dann dürfen sie nochmal in der Klinik reinschnuppern in verschiedene Bereiche. Dann werden sie die Schule noch genauer angucken, bis es dann am 18. September offiziell losgeht mit dem Arbeiten für sie. Und ja, ist eine intensive Zeit mit vielen Fragen. Sie haben auch gleich das komplette Kontrastprogramm Peru zu spüren gekriegt. Denn als sie ankam, gab es in zwei Wohnungen kein Wasser. In zwei der drei Wohnungen, in denen sie wohnen werden, und in einer Wohnung ganz wenig Wasser. Und das ist natürlich eine Herausforderung. Du kommst von einer langen Reise, 30 Stunden irgendwie unterwegs.
Du kommst aus Deutschland.
Auch das, ja, egal. Aber du
hast 18 Jahre in Deutschland gelebt. Du kennst nichts anderes wie Luxus.
Hahn auf, Wasser kommt.
Strom da.
Ja.
Ja,
du kommst an und es kommt einfach kein Wasser aus dem Hahn. Also drehst den Hahn auf und es kommt kein Wasser. Und das ist ja
heiße Luft.
Ja, das ist natürlich, kannst du denken, ja gut, kein Wasser. Nee, Freunde, macht euch mal bewusst, für was ihr alles Wasser braucht. Und dann wohnst du plötzlich in einer neuen WG mit jemandem zusammen, den du vorher auch nicht kanntest. Die haben sich ja nur auf so einem Vorbereitungsseminar kennengelernt. Ja, und dann hast du zum Beispiel auch kein Wasser zum Spülen auf der Toilette oder kein Wasser, um die Hände zu waschen oder
Aber du teilst ja
ein Bad mit jemandem. Und das sind natürlich so die großen Herausforderungen gleich am ersten Tag gewesen. Am zweiten oder dritten Tag kriege ich abends eine Nachricht, wir haben keinen Strom. Wir haben jetzt mal alles in die andere Wohnung rübergeräumt, was im Kühlschrank ist. Beziehungsweise am zweiten Tag war schon in der anderen Wohnung, da gab es auch keinen Strom, weil irgendwie die Sicherung rausgeflogen. Dann am ersten Tag abends, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, kriege ich eine andere Nachricht. Also wir stehen hier vor der Haustüre, vor der Wohnungstüre und egal wie rum wir den Schlüssel drehen, die Wohnungstür geht nicht auf. Keine Chance, wir kommen nicht mehr
ganz
rein
kurz,
in die Wohnung.
Ist es die Wohnung mit dem Erstbezug oder die alte?
Nee, die oben an der, die Penthouse-Wohnung an der.
Ah ja. Per Penthouse, genau, ja, die Penthouse-Wohnung.
Die nennen alle irgendwie Penthouse-Wohnung, ich weiß auch gar nicht, wieso, es ist einfach eine stinknormale Wohnung, es ist halt im dritten Stock, ja. Naja, dann, das war sehr lustig, weil von einem Freund hier aus dem Dorf, dem seine Tochter, die wohnt, also die Familie wohnt unten drunter und dessen Tochter ist sehr schmal und agil, da haben sie irgendwie so eine, die Türen haben so Kassetten, so, wie sagt man, Kassettenfenster, ne, also so, das praktisch, das ist kein Fenster drin, sondern Holz in dieser Vertiefung. Und dann haben sie da eins rausschlagen können. Der Matthias ist dann hingefahren, haben sie eins von Holz rausgeschlagen, haben die Tochter rein und die hat dann von ihnen aufgeschlossen. Das Endergebnis war wohl, dass dies ein nachgemachter Schlüssel war und man mit dem nachgemachten Schlüssel wohl abschließen kann, aber nicht mehr aufschließen. Manchmal, wenn die nicht ganz hundertprozentig nachgemacht sind. Ich hatte es bei uns, unserer Wohnung, bei unserem Haus ja auch. Ich kann aufschließen, aber nicht abschließen mit meinem Schlüssel. Ja, genau. Das ist ja die einfache, bessere Variante, nur aufschließen zu können. In dem Fall war es jetzt blöd. Genau, das war dann schon auch so. Und dann war in der anderen Wohnung kein Strom. Und naja, aber so.
Alles zum Verzweifeln.
Sie sind jetzt noch nicht ganz eine Woche hier und bisher haben wir alle Probleme lösen können. Heute habe ich mich heute früh mit dem Vermieter der von zwei Wohnungen getroffen, um die neue Pumpe abzunehmen sozusagen, die er jetzt installiert hat, dass die Mädels auch wirklich Wasser haben.
Also ganz kurz zu der Pumpe. Die Pumpe musste eingebaut werden, weil der Wasserdruck im Ort nicht ausreicht, dass der Wassertank auf dem Dach als Reservoir gefüllt werden kann. Das heißt, muss jetzt ein kleiner Tank im Garten hingestellt werden und da läuft jetzt das Wasser rein, weil bis dahin reicht der Wasserdruck.
Genau.
Und dann muss mit der Pumpe das Wasser hochgepumpt werden, damit die über den Tag im
und
oberen Tank Wasser haben.
Jetzt haben die sogar seit heute auch warmes Wasser. Er konnte jetzt nämlich, der hat, das ist eigentlich eine super schöne neue Wohnung. Also wir haben eine neue angemietet, haben zwei alte weitergemietet. Und die neue und eine der alten, die hängen praktisch zusammen, die Wohnungen, haben auch die gleiche Wasserversorgung. Und auf dem Dach hat er jetzt sogar so eine Solartherme installiert, was super cool ist. Und wir haben ja auch immer hier Sonne, also eigentlich hast du immer warm Wasser.
Ja, wir heizen ja hier bei uns im Haupthaus auch nur mit Solar.
Genau. Aber das Ding ist halt, um diese Solartherme in Betrieb zu nehmen, muss das System ja mit Wasser volllaufen.
Ja.
Und die Solartherme steht wo? Auf dem Dach. Und das kommt ja kein Wasser aufs Dach hoch, weil der Tank ja auch nicht vollläuft. Also es war so ein Rattenschwanz an, dann kam mal Wasser, das so ein bisschen gereicht hat, um vielleicht mal kurz zu duschen, aber das war dann halt kalte Dusche angesagt. Ne? Und das sind so, ja, so Sachen. Aber ich meine, hey, heute ist Samstag, sie haben jetzt Wasser, sie haben warmes Wasser, jeder kommt in seine Wohnung.
Und ich sag dir was, also wenn ich irgendwo als Missionar, als FSJler irgendwo starten wollte, als erstes im Ausland, irgendwo, Missionsprojekt, dann ist doch Kurawasi genau das Richtige. Du hast hier eine Community von über 30 Leuten, die sich wirklich um dich kümmert, egal was du hast. Wenn du jetzt irgendwo im Dschungel landest und irgendwo im Nirgendwo bist, versackst, es kümmert sich keiner um dich, gehst Vögel zählen oder sonst was.
Ja.
Also, das ist doch wirklich, also es wird sich ja gekümmert.
Ja.
Natürlich, das ist Kontrastprogramm. Aber
die haben das auch gut gemeistert, haben alle nicht in Panik verfallen, sondern haben es halt hingenommen. Es war auch gut, war dann okay. Es kam am nächsten Morgen dann genug Wasser, um zumindest mal die Klospülung zu betätigen.
Weniger waschen,
und so
mehr schminken, dann passt es. Weniger waschen und dafür mehr schminken, dann passt es wieder.
Deo drauf. Nein, die machen das schon alle gut. Ja, genau. Also kleiner Werbeblock hier an der Stelle. Wenn jemand selber Interesse hat oder Kinder, Enkelkinder oder sonst jemand hat, der Interesse hat, hier mal ein freiwilliges Jahr zu machen, die Möglichkeit besteht, kann man sich melden.
Ja.
Bewerben.
In Deutschland.
Genau.
Büro.
Und wir sind auch dankbar, wenn mehr kommen als nur 5. Und wir wären auch sehr dankbar, wenn mal ein paar Jungs kommen. Man hat immer so das Gefühl, die Mädchen sind mutiger oder keine Ahnung.
Ja, ich weiß nicht. Ich habe die Tage mit dem Arzt darüber geredet, weil der das auch sagte. Es kommen ja freiwillige Helfer. Also das hat mehrere Aspekte. Ich meine, ganz im Ernst, für mich ist das immer der beste Beweis, dass diese ganze Gender-Debatte einfach nicht stimmt. Dass dieses hier alle...
Dass alle gleich sind.
Ja,
Geschlecht ist nur ein soziales Konstrukt.
Ja, und daran glaube ich tatsächlich nicht.
Ich auch nicht.
Es ist einfach so, dass ich glaube, dass viele, die hierher kommen, die ja in so einen sozialen Beruf gehen, deswegen Frauen sind, weil sie anders ticken als Männer. Und zwar nicht, weil die Gesellschaft sie anders gemacht hat, sondern weil sie einfach andere Wesen sind, Frauen als Männer. Das ist veraltet, diese Denkweise, das weiß ich schon. Aber trotzdem, so bin ich groß geworden und daran glaube ich auch, dass empfinde ich auch als richtig. Und ich werde dich da jetzt nicht missionieren, wenn du anderer Meinung bist, aber trotzdem, ich glaube, das liegt im Wesentlichen daran und die Statistik, die spricht da auch dafür, vor allen Dingen in den skandinavischen Ländern, wo man ja wirklich versucht hat, Gleichheit um jeden Preis irgendwie hinzukriegen und trotzdem gibt es ein Gefälle. Und ich meine, das liegt einfach daran, dass wir unterschiedlich sind. Und dann kommt noch was, dieser Mut ist das eine und wir waren auch der Meinung, vielleicht liegt es auch an der Karrierebestrebtheit von jungen Männern, die...
Ja, glaube ich ganz fest. Ich glaube, dass Männer auch häufiger schon fokussierter sind und sagen... Jetzt.
Nicht fokussierter. Nein, der fokussierter würde ich nicht sagen. Egoistischer würde ich sagen. Ich würde es nicht positiv bewerten. Ich glaube, dass du unglaublich fokussiert sein kannst und dir ein FSJ, ein freiwilliges Soziales Jahr im Ausland, gönnst, um dich als Persönlichkeit zu entwickeln. Und das ist aber absoluter Fokus Marker ist, dass das nicht so ist, naja, die haben keinen Plan vom Leben, deswegen machen sie jetzt mal ein Jahr irgendwie Ausland. Nein, ganz im Gegenteil. Ich habe eher das Empfinden, dass die Frauen sogar da die weitere Sicht haben und die jungen Frauen und sagen, das bringt mir was für mein Leben, für meine Persönlichkeitsentwicklung. Mag auch andere Beispiele geben, aber naja. Gut, dir hast du herzlich willkommen geheißen. Ich meine, ganz im Ernst, wenn man hierher kommt und von der Lena bekocht wird und hier aufgenommen wird, da kann es einem irgendwie auch nur gut gehen.
Natürlich.
So, deswegen
Deswegen backe ich heute auch noch zwei Kuchen.
Backst du heute, denn morgen ist dann großes Essen. Es wird wieder Canchita
voll
geben.
Ja, so, ja. Auch das.
Ich werde also den Popcornwagen wieder übers Gelände rollen und ich werde wieder Popcorn machen. Kleiner Fun-Fact, ich meine, ich habe da Fußball gespielt, meine Oberschenkel haben mir überhaupt nicht wehgetan, ja. Aber ich hatte am Oberarm links Muskelkater nach diesem Tag von dieser ganzen Popcorn-Rührerei. Weil dieser Topf, der hat so ein Tee-Stück innen drin, das man die ganze Zeit rühren muss, damit das Popcorn nicht verbrennt. Und ich dachte, sag mal, warum tut mir mein linker Arm so weh, dass ich habe also Muskelkater am nächsten Tag gehabt.
Ja. Naja, 250 Leute oder so werden morgen nicht kommen, sicherlich nicht.
Nein, so viel Popcorn werden wir nicht machen, aber ein Wagen voll und die Kinder werden sich wieder freuen und dann wird es wieder Popcorn geben und natürlich sehr guten Kuchen.
Ja, denn morgen kommen alle Volontarios inklusive ihrer Patenfamilie zum Kaffee trinken. Wer hier als Volontario kommt, ist ja zum einen in der Missionarsgemeinschaft natürlich gut aufgehoben, zum anderen kriegt auch jeder nochmal extra einen Paten oder eine Patenfamilie an die Seite gestellt. Und da gibt es morgen das erste Treffen, dass man sich so, dass sie sich kennenlernen alle. Manche haben sich schon getroffen mit ihren Paten, für manche wird es das erste Mal sein. Genau, da gibt es morgen fröhliches Kaffee trinken und da wird heute schon.
Und da lässt sich die Lena also nicht lumpen. Da wird also.
Naja, ich habe voll gedacht, ich mache einen Käsekuchen heute und einen Apfelkuchen.
Ja.
Theoretisch bräuchte ich dann morgen nichts mehr backen.
Ja, aber du wirst morgen früh auch wieder backen.
Ja, weil irgendwie so ein Fest ohne einen Hefeteig, das geht ja im Prinzip nicht, weißt du? So ein paar Schneckennudeln oder
so ein
Butterkuchen.
Völlig klar.
Eben, das funktioniert nicht, weißt du? Also, es muss ja auch, wenn man reinkommt, gut riechen nach frisch gebackenem Hefegebäck.
Und nach Popcorn.
Ja, das wird schön. Die Kinder freuen sich schon. Haben sich schon die ersten auserkoren als Freunde. So wurden vorhin schon wieder Sachen ausgemacht mit, du kommst ja dann wieder zum blinde Kuh spielen. Und eine, ich hatte die zwei Kleinen dabei, heute Morgen, in den Wohnungen war, nochmal mit dem Vermieter. Und dann hat eine dem Jonas gezeigt, die häkelt, aber richtig schön. Die ist gerade dabei, so eine recht, ich denke immer so anspruchsvolle, so eine Art Decke oder so zu häkeln mit so einem Muster, ja. Also nicht die Zimpelreihen, sondern wirklich,
naja.
Und der Jonas war super fasziniert und dann sind wir vorhin gegangen und dann sagt er noch so, nur dass du es weißt, das bringst du morgen auch mit. Oder so irgendwas hat er gesagt. Weil sie hat ihm dann gezeigt, wie man das macht und er war völlig begeistert, dass sie da mit ihm hinsitzt und ihm das jetzt beibringt, in Anführungszeichen. Naja. Also ja, aber nur dass du es weißt, das bringst du auch mit. Also ja, man kriegt hier auch gleich Familienanschluss.
Ohne Zweifel.
Super, ja.
So, Lena, bevor wir unseren Podcast beenden, gibt es noch eine kleine Geschichte. Die müsstest du erzählen.
Ja.
Also, ich fange mal so an. Mein Vater hat uns als Kinder schon immer abends Geschichten erzählt oder Geschichten vorgelesen. Es gab so ein weißes, dickes Buch, ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet, 99 Jungscha-Geschichten. Das war wirklich ein dicker Wälzer und da gab es unterschiedliche Geschichten drin. Und eine dieser Geschichten hat mein Vater da vorgelesen. Meistens kannten wir die schon, weil nach 99 Tagen hat sich es halt irgendwie wiederholt. Und es gab eine Geschichte, an die kann ich mich bis heute erinnern. Dieser Titel hieß Der Sprung ins Ungewisse. Und das war irgendwie so eine Mutprobe, wo Jungs halt da auf so einer Segelfliegerampe oder sowas saßen und dann da runtergesprungen sind in den Wald, ohne zu wissen, wo sie da hinspringen und dann da halt ins Laub gefallen sind, was weiß ich. Aber um diese Geschichte soll es nicht gehen, sondern ab und zu hat mein Vater auch aus seiner Kindheit erzählt und er hat eben da mehrfach, deswegen kann ich mich auch gut an diese Geschichte erinnern, er hat mehrfach davon erzählt, dass er eines Tages einen blauen Brief aus der Schule bekam, den er, ich meine wie dämlich vom Rektor, persönlich nach Hause tragen musste, um seinen Eltern diesen blauen Brief zu geben. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es zu unserer Schulzeit noch blaue Briefe gab, aber ich glaube, in einem blauen Brief stand nichts Gutes drin.
Die Begrifflichkeit gab es auf jeden Fall noch.
Der blaue Brief, kriegt. Das war irgendwie so Ermahnung, Vermahnung, keine Ahnung, irgendwas muss er angestellt haben. Was er gemacht hat, hat er bis heute nicht erzählt. Er hat mir nur erzählt, dass er diesen Brief bekommen hat. Zumindest kann ich mich nicht an seine Tat erinnern. Und er hatte nur Angst eben, den daheim abzugeben und hat dann eben Folgendes gemacht. Er hat also auf dem Heimweg, als er dann die Brücke des kleinen Flusses, in Moosbach gibt es einen kleinen Fluss, die Elz, und die Elz mündet in Neckar-Elz, in den Neckar. Und als er da eben vorbeikam, dachte er sich, Würde auch gut aussehen, wenn hier ein blaues Schiffchen runterschwimmt. Und dann hat er kurzerhand da ein Schiff draus gebaut und hat es halt da versenkt. Sodass dieser blaue Brief dann
nie ankam.
Der Neckar runterfloss.
Ja.
So, aber kam nie daheim an. Von nun an hatte er aber praktisch jedes Mal, wenn er dem Rektor begegnet ist, Angst, dass er da wieder drauf angesprochen wird.
Naja.
Was denn jetzt die Eltern zu dem Brief gesagt haben oder ob der Brief zurückkam oder keine, ich weiß ja auch nicht, was drin stand. Und ich glaube, er wusste selber nicht, was drin stand. Deswegen wusste er nicht, ob er den dann wieder zurückbringen muss und so weiter. Er weiß, das hat ihn also ewig gedrückt, weil er immer gedacht hat, irgendwann wird der Rektor kommen mit Fragen, was ist mit diesem blauen Brief?
Mhm.
Fakt ist, der blaue Brief kam nie an. Und nachdem der blaue Brief dann den Neckar runtergeschwommen ist, war dieser Brief auch erledigt. Also es hat nie jemand interessiert, der Rektor hat nie nachgefragt, die Eltern haben nie was mitgekriegt, der blaue Brief war einfach weg.
Mhm.
So. Diese Tage hat einer unserer Kinder das erste Mal, glaube ich, in der Geschichte der Familie Zeyer, man könnte sagen, einen blauen Brief bekommen.
Hier nennt sich das Llamada de Atención, also praktisch so, dass man die Eltern informiert über ein Vorkommnis. Was war geschehen? Also ich war im Deutschraum, vor dem Deutschraum gesessen mit einem anderen unserer Kinder.
Ganz kurz, der Deutschraum ist in der Schule ein Klassenzimmer, das auch Salon International genannt wird, wo eben die ausländischen Kinder
also die Unterricht haben,
die Missionarskinder Unterricht haben, wenn sie also deutsches oder auch englisches Schulmaterial bearbeiten.
Genau.
Außerhalb ihrer normalen Klassen.
Genau, da haben die so einen separaten Raum. Naja, da war ich draußen gesessen, weil ich mit einem anderen unserer Kinder Englisch gerade gemacht habe. Und das, weil man sich ja da auch unterhalten muss, dass wir drinnen niemanden stören, haben wir uns rausgesessen. Das geht ja hier gut. Und dann kam der Schulleiter, einer der Schulleiter auf mich zu und meinte, ob ich mal kurz eine Minute Zeit hätte. Er hat schon gegrinst. Und man dann, ja, also es tut ihm sehr, sehr ausgesprochen leid, aber er muss es machen. Er müsse jetzt einem unserer Kinder so eine Llamada de Atención machen zum allerersten Mal. Er fühlt sich auch ganz schlecht, aber man muss das halt, er hat gemeint, ich musste mich so zusammenreißen, nicht zu lachen, aber das geht halt auch nicht. Was war passiert? Er ist wohl auch über den Schulhof gelaufen und wie er da so vor sich hinlief, flog ihm eine Käsescheibe an den Kopf. Und die kam so definitiv aus einer Richtung, dass praktisch nicht zu verleugnen war, woher die kam, aus welchem Klassenzimmer. Und in diesem Klassenzimmer befanden sich natürlich wenige Verdächtige. Und es war schnell ausgemacht dann, wer der Werfer war. Der hat sich auch schuldig bekannt. Naja. Und hat gemeint, ich muss schon ernst bleiben, aber eigentlich war es schon lustig. Aber ich musste es euch halt jetzt sagen, ja. Ja gut, schreib's rein, wir unterschreiben's, ja.
Zweite Etage. Fenster ging auf.
Eins unserer Kinder dachte sich, den Käse auf mein Brötchen, den will ich heute nicht essen. Und was immerhin da geritten hat, wirft halt diese Käsescheibe einfach aus dem Fenster. Und dummerweise, ich muss mal ja aussagen, weil hätte ja jeder da unten sein können.
Nein, es war ja während der Stunde.
Ja,
normalerweise läuft
da
während der Stunde gar niemand. Sondern du wirfst es einfach wie eine Frisbee in den Schulhof und es landet halt im Schulhof. Ja.
Und ausgerechnet der Direktor kriegt es an den Kopf. Das ist schon,
Also, was lernen wir daraus? Ich war natürlich total stolz, dass unser Kind den Fehler zugegeben hat. Aber was ist der Fehler? Also
die Aktion.
Die Aktion. Sagen wir die Aktion. Ja, weil es hätte ja auch sein können, dass es leugnet oder Angst davor hat, irgendwie bestraft zu werden oder weiß, es hat Konsequenzen, die Eltern werden informiert, was weiß ich. Aber es hat ihn alles nicht gejuckt. Nein, das habe ich falsch gemacht. Dazu stehe ich. Das fand ich schon mal eigentlich das Stärkste aus dieser ganzen Nummer. Und dann ist es halt auch irgendwie Pech oder.
Wir haben uns dann am Abendbrottisch nochmal drüber unterhalten oder einen Tag später und dann kam nur die Aussage, naja, der war dann halt so stinkig wie die Käsescheibe. Und das zeigt einfach, auf welchem Niveau die Botschaft ankommen ist. Ja, wir haben uns natürlich über Lebensmittelverschwendung unterhalten.
Klar.
Und dass es sicherlich Kinder an dieser Schule gegeben hätte, die sich über seine Käsescheibe gefreut hätte, die er jetzt nicht mochte. Ja, mit Lebensmitteln rumschmeißen, da brauchen wir nicht diskutieren, muss nicht sein.
Nein.
Aber was auch immer er in dem Moment gedacht hat, er konnte es auch selber nicht erklären. Aber es ist schon sehr lustig, dass ausgerechnet der Direktor das an den Kopf gekriegt hat.
Ja.
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 Ja. Mehr brauchen wir dazu eigentlich nicht sagen.
Und ich finde es ja dann auch gut, dass sie das mit Humor nehmen und dem Also ich denke, also das schätze ich ja eben auch hier bei uns. Man nervt sich da manchmal, geht es hier manchmal so richtig auf den Senkel, aber dann, das ist nichts, wo man dann irgendwie sauer ist oder sonst. Das ist dann halt auch erledigt.
Ja,
ja,
und, ja.
Ja, eine witzige Geschichte, aber am Ende dann auch nur ein Lausbubenstreich.
Ja.
Ja, Lena, Ausblick in die nächste Woche. Wird es ein bisschen ruhiger oder?
Ich hoffe es doch sehr. Naja, also nächste Woche ist die zweite Einführungswoche der Volontarias. Das heißt, es wird doch schon nochmal ein bisschen Arbeit. Aber mit den wichtigsten Dingen sind sie jetzt durch im Sinne von, was hier immer ganz wichtig am Anfang ist, ist natürlich die ganzen Visa-Angelegenheiten. Zu Interpol muss man, das haben sie jetzt am Freitag erledigt, da Fingerabdrücke abgeben und so, das ganze Zeug, dass du halt auch legal hier im Land bist. Weil man kriegt als, bei der Einreise als Tourist ja nur ein 30-Tage-Visum. Genau, das haben wir jetzt letzte Woche, konnten sie das alles erledigen und nächste Woche geht es dann intensiver damit los, was sie denn letzten Endes dann auch arbeiten werden. Genau.
Ja, für mich steht nächste Woche auch noch was ganz Interessantes an. Ich habe vorgestern die Korrekturen aus dem Lektorat bekommen für mein aktuelles Buch Weiter als gedacht. Die pflege ich jetzt gerade ein. Das sind sehr viele Anmerkungen. Da geht es dann nicht nur um Rechtschreibfehler, sondern auch Stilanalyse gucken. Also insgesamt 841 Kommentare, Ideen, sollte man da was umschreiben, da nochmal überlegen, ob man das vielleicht so ausdrückt und so weiter. Und ich kann das natürlich dann selber einpflegen, übernehme nicht jeden Kommentar des Lektors, sondern schaue dann, was auch so zu meinem Stil passt und so. Aber 841 Kommentare durchzuarbeiten, da sitzt man dann auch erstmal ein paar Tage da. Wenn das soweit ist, wird das Buch ein letztes Mal gelesen und dann geht's in den Druck. Da bin ich schon gespannt, denn für mich ist es immer so ein ganz tolles Erlebnis, wenn ich dann das erste Buch, physische Buch, dann in der Hand habe, durchblätter, reinriech und es ist einfach fertig. Ja? Es ist sau viel Arbeit. Ich denke es jedes Mal, ich meine, so einfach Geschichten zu schreiben, so einfach die Geschichten dann irgendwie, aber du musst so viel Sachen danach dann machen, mit Korrekturen, mit Sätzen, mit Design, Buchgröße, Druckart, Papierart, was weiß ich, es gibt so viele hunderte verschiedene kleine Schritte, die dann noch kommen, wenn die Geschichte schon längst geschrieben ist und manche denken, es wäre so einfach, das einfach an den Verlag abzudrücken und meine Geschichten, das Rohmaterial einzureichen, sagen, da nehmt, macht's. Naja, aber dann hast du halt auch nicht die Freiheit, die ich habe als Autor, wenn ich selber publiziere, muss ich dann mehr auch dem Verlag, sag mal, unterstellen oder auch dem Lektorat des Verlags. Und wenn ich dann freies Lektorat wähle, dann habe ich es doch am Ende selber in der Hand, was für ein Text hinten rauskommt. Nichtsdestotrotz werde ich wahrscheinlich mein nächstes Buch tatsächlich mal über einen Verlag publizieren, wenn wir einen Verlag finden. Wir sind da schon in den ersten Gesprächen. Ihr dürft also gespannt sein. An Literatur wird es hoffentlich nie ausgehen. Lena, ich denke, wir machen heute mal hier Schluss. Ein bisschen kürzerer Podcast, aber alles gesagt, was wir sagen konnten über die letzten zwei Wochen. Wir sehen uns oder hören uns in einer oder in zwei Wochen wieder, wenn es wieder heißt.
Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission.
Bis dahin, alles Gute.